Also dieses Lied gehört für mich irgendwie zur Yumiko dazu. Ich finde das ganz arg mit der Yumiko. Ich glaube, wir singen das jedes Jahr in irgendeiner Einheit. Und auch zur Yumiko dazu gehört unser Redner, Winrich Schäffbuch. Winrich, ich darf dich nach vorne bitten. Und du hast mich ja gebeten, keine großen Worte zu machen, um dich als Redner. Das ist, glaube ich, auch nicht nötig, weil die meisten dich kennen. Ich glaube, dass du wahrscheinlich den Rekord an Yumiko-Teilnahmen hast, gemeinsam mit einigen wenigen anderen Getreuen. Du warst von der ersten Yumiko an dabei. Und ich nehme an, dass es eine Freude ist für dich zu sehen, was Gott aus diesem zarten Pflänzchen der 80er Jahre gemacht hat durch seine Gnade. Und dass es heute auch immer noch um dieses eine große Thema geht, das auch auf der 22. Yumiko aktuell bleibt. Jesus, die gute Botschaft von Jesus Christus, die zu den jungen Menschen und in die Welt hinaus muss. Und das ist ja auch dein Titel, warum Jesus, weltweit kommen Menschen zu Christus. Warum eigentlich? Und ich würde gerne, bevor du uns allen diese Frage stellst und beantwortest, die Frage dir stellen. Warum bist du selbst zu Christus gekommen?
Als junger Kerl denke ich jetzt an manche 15 Jahren. Es war eine schreckliche Achterbahn der Gefühle. Was junge Leute heute spüren von Mächten und Kräften in ihrem Leben. Dunkelheit und Finsternis, Angst. Wohin läuft mein Leben? Was wird meine Zukunft sein? Ich war im christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber eins hat gefehlt. Es festzumachen mit Jesus. Und ich war da auf einer Freizeit, da war eine Evangelisation mit dabei. Und da hat ein Liedvers mir die Tür geöffnet. Auch mein Herz für Jesus, König, ziehe ein. Meinen Willen beuge, herrsche du allein. Und das ist seitdem so herrlich. Jesus ist mein Chef, mein Herr. Und ich darf seine Kraft, seinen Beistand erfahren und fröhlich mit ihm ziehen.
Dankeschön. Man spürte diese Fröhlichkeit auch ab, nach einigen Jahren auch noch. Und jetzt habt ihr ja diese Jugendmissionskonferenz gegründet. Mission ist ein großes Wort, auch manchmal ein umstrittenes Wort. Wir haben drüben diese Missionsausstellung. Ich habe heute Morgen auf das Plakat gesehen mit der Verteilung der Stände beim Aufbau. Ich meine, es sind ungefähr 100 Stände, ich konnte es fast nicht glauben. Ganz viele verschiedene Dienste und Werke. Was ist dir das Wichtigste an der Mission?
Wenn wir die Nöte der Welt ansehen, dann sind wir gefordert, überall. Ob Hunger, ob medizinische Nöte, Unrecht, Gewalt, Flüchtlinge. Aber wir müssen immer aufpassen. Das geht alle Menschen an. Und neben uns arbeiten noch die Rotarier und die Freidenker und die Atheisten. Und das sind katholische Kirchen. Das ist ein alter Menschenauftrag für alle Menschen. Du musst helfen mit allem, was du kannst. Und das wollen wir auch tun als Christen. Der normale Menschenauftrag, so wie uns Gott in diese Welt gestellt hat. Aber es gibt noch eine besondere Sendung von Jesus. Und die kommt noch hinzu. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt von mir, von Jesus erzählen. Und das kann niemand sonst in der Welt tun, als Leute, die die Kraft mit Jesus erfahren haben. Und das ist das Wichtige, dass wir in diesem Auftrag nichts abbrechen. Denn der ist so dringlicher als je, auch heute. Und ich bin so froh, dass es auch in allen anderen Diensten mit anging, den medizinischen Diensten, sozialen Diensten, dass wir Zeugen für Jesus sind.
Vielen Dank. Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bibelarbeit, Winrich.
Ja, ich habe dran gedacht, was ihr alles durchgemacht habt. Vorher habe ich die 25 Sachsen getroffen, die haben in der Juhe übernachtet. Und was ist passiert? Dank des neuen Rauchmeldegesetzes war zweimal heute Nacht Feueralarm. Zweimal musste die Juhe geräumt werden. Um 4 Uhr und um 5.15 Uhr. Seht mal vor, wie wenig die geschlafen. Ich grüße euch, ihr Sachsen. Das ist schon schrecklich. Und noch schlimmer ist neulich in einem großen christlichen Freizeitheim passiert, die haben Advent gefeiert und zum Schluss haben gesagt, auf einen Satz blasen wir alle Kerzen aus. Von der benachbarten Kreisstadt sind zwei Löschzüge angerückt mit großer Besatzung und das hat Geld gekostet. Weil nur eine Puste in die Kerzen und dann war der Rauch da und die Feuermelder waren da. Aber es geht heute um ein Feuer, das brennt. Und da sind in der ganzen Welt Feuerlöscher am Werk. Das Feuer, das Jesus angezündet hat, in den letzten 30, 40 Jahren, ist ein Feuer da, von dem Jesus sprach, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. In allen Nationen der Welt, das hat es noch nie gegeben. Wie jung war es nie gegeben. Da gab es ganze Reihe von Ländern, wo die Botschaft von Jesus noch nicht verkündigt wurde. Aber jetzt, man kann sich das nicht vorstellen. Ihr lest das dann in den Blättern. Darf ich es mal kurz vorlesen? Ganz schlichte Sätze, aber die muss man mal hören. In einem muslimischen Land steht so ein kleiner Bericht. Unzählige Menschen haben erfahren, dass Jesus lebt und wunderbare Dinge tut. Ich las gestern einen Blatt, das kann doch nicht wahr sein, dass im Iran Khomeinis Hunderttausende Muslime Christen geworden seien. Ich habe vorher einen ganz großen Spezialisten, der die westliche Kinder hat, der sagte, ich weiß nur, dass nach sorgfältiger Rechnung es eine 500.000 sind. Wir wollen nicht über Zahlen spekulieren. In einem Land, in dem die Todesstrafe draufsteht, wenn er konvertiert zu Jesus, ein Feuer brennt. Ein Afrikaner erzählt von seinem Land, meine Heimat ist ein wunderschönes Land, aber es hat zerbrochene Menschen. Denn wenn Herzen, die durch Sünde zerbrochen sind, in solch wunderbarem Land wohnen, dann verderben sie es. Sie fangen an zu kämpfen, sie hassen. Sie sind durch Schuld, Angst und Verdächtigungen zerrissen und nicht fähig, die Schönheit des Landes zu genießen. Und dann kam Jesus. Und wir sahen, wie er das Leben verändert. Wir sind noch eine junge Kirche. Ich bin ein Christ der ersten Generation. Meine Eltern waren keine Christen. Aber jetzt lieben wir Jesus Christus. Denn nur Jesus kann betrübte Leute glücklich machen. Du, solche Sätze, die hörst du nur, wenn du in die dritte Welt gehst. Wie die Jesus erleben. Bei uns wird ja an den Kirchengemeinden drüber philosophiert, was das mit Jesus überhaupt ist und ob das glaubwürdig ist, was im Evangelium steht. Und die erleben das. Jesus ist auferstanden und sie erkennen ihn und sie lassen ihn in sein Leben ein. Jetzt hast du ja schon erlebt, wie kompliziert das ist, wenn du einen Menschen zum Glauben an Jesus führen willst. Bei uns wird sogar in der Christenheit das ganz madig gemacht in unseren westlichen Kirchen. Wir wollen gar nicht, wie heißt, missionieren. Ich weiß gar nicht, was das ist. Du kannst ja keinen Druck ausüben, das hat ja gar keinen Wert. Du kannst ja keinen mit Geld bestechen. Wie kommt das überhaupt, dass ein Mensch als Buddhist, als Hindu, als Muslim oder aus dem Geisterglauben kommt und an Jesus glaubt, Jesus erkennt, der lebt, den gibt's wirklich, der ist die Kraft meines Lebens, dem ich gehorchen darf. David Livingston, der große Afrika-Missionar, hat einmal gesagt, in England sei ihm das nie so bewusst geworden wie erst in Afrika, dass keine Kraft der Welt, keine Kraft der Welt einen Menschen zum Glauben an Jesus führen kann. Das kann nur Gott selber machen. Das ist so schwierig. Und da denken ja Leute immer wieder, da ist eine Überredung da oder das irgendwas machen die so in ihrer Mission. Das kann man ja gar nicht. Aber Jesus selber hat gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn mein Vater. Und das ist ganz toll, dass in ganz vielen Ländern dieser Welt Jesus zu Jesus gezogen werden mit göttlicher Kraft, der in den Herzen der Menschen das bewirkt. Wenn man das mal genau ansieht, wie das geschehen ist, darf ich mal ein Beispiel wählen. Mir hat das so Eindruck gemacht, in Lima, Peru, die Stadt, wo es nie regnet, Millionenstadt, da stehen am Sonntagmorgen ein paar Frauen und warten auf den Bus. Und eine Frau steht so ein bisschen abseits und dann fragt sie die Frauen, wo geht ihr denn hin? Sagen die, ja, wir gehen zu dem evangelikalen Gottesdienst. Und lässt ihren Kopf hängen und sagt, da kann ich nicht hin. Ich bin schlecht. Ich verdiene mein Geld mit Männern. Er lacht die andere und sagt, was? Lass doch den Kopf nicht hängen. Vor 6 Monaten war ich wie du. Aber ich habe Jesus gefunden. In der Gemeinde. Und ist mein Leben völlig neu geworden. Komm mit. Und sie hat an dem Tag Jesus gefunden. Den lebendigen, den auferstandenen Herrn Jesus. Ihr Leben total neu gemacht. Ist ja bei uns so, dass wir das manchmal gar nicht begreifen. Bei uns, in den meisten Gruppen und Kreisen, redet man nur von Gott. Und manche stellen sich unter Gott irgend so einen nebelhaften Buddha oder was vor, der irgendwo in nebelhaften Fernen thront. Und wir genieren uns vor unseren Klassenkameraden oder im Büro und der Arbeitsstelle, den Namen Jesus auszusprechen, weil wir wissen, wie andere reagieren. Sein Name, bei dem ganz viele Emotionen loswerden, bei dem ganz viele Leute wild werden. Aber es ist doch gerade der Punkt, mit dem Aussprechen des Jesus-Namens ist völlig klar, wie man meint, den Gottessohn, den Retter, den Heiland, der zu Rechten des Vaters sitzt, in dem Gottes Liebe zu mir kommt, den ich finden kann und der mich sucht. Das war ja schon bei den ersten Christen, die damals unterwegs waren, genau das Gleiche. Und der Apostel Paulus schreibt das ja, bevor er in die Weltstadt Rom hineinging: Ich geniere mich nicht, den Namen Jesus auszusprechen. Damals haben die Leute den Kopf geschüttelt, das ist eine Torheit, ein Blödsinn, dumm. Wie kann man so einen Quatsch erzählen? Ich geniere mich an dem Namen Jesus nicht und an dem Evangelium von Jesus nicht. Und er nennt den Namen Jesus, den wir kaum über die Lippen bringen. Denn es ist die Kraft Gottes. In dem Namen Jesus ist die Kraft Gottes. Du, da möchte ich dich einfach bitten, dass du es nie vergisst. Dass du sagst, ich möchte mich zu Jesus bekennen. Das war ja auch bei den Jüngern Jesu, sogar bei dem feurigsten und mutigsten, sagt Jesus, ich lasse mein Leben für dich. Und dann hat er in Gegenwart einer Frau am Kohlenfeuer nicht sich dazu durchringen können, zu sagen, ja, ich bin mit Jesus. Er geleugnet. Und darum war es den Aposteln so wichtig. Es gibt kein anderes Heil der Welt. So haben sie später gesagt, als sie gefesselt wurden und ins Gefängnis gesteckt wurden. Nur der Name Jesus. In dem liegt es drin, denn in dem Namen ist ein Programm drin und das ist ein Evangelium, das ganz entscheidend wichtig ist für die ganze Welt. Im Frühjahr des vergangenen Jahres ist ja in Wenzhou, das Südosten Chinas, eine große Wirtschaftssonderzone. In der Stadt leben 8 Millionen Menschen. Etwas Merkwürdiges passiert. Da leben 1 Million Christen in einer Stadt von 8 Millionen. Ihr wisst ja, dass Mao alle Kirchen geschlossen hat, der Kommunismus aufgeräumt hat und verboten hat, dass irgendwo gepredigt wird. Das ist ja die größte Bewegung, was Jesus gemacht hat, in aller Stille, durch die einheimischen Leute vor Ort, durch die Bibelverbreitung. Nur die Bibel wurde gedruckt, er hat eine ungeheure Wirkung gehabt, die Berichte von Jesus. Und dort haben sie 146 Kreuze von den Kirchen entfernt mit Kranen. Wir müssen mal gucken, die Bilder erschütternd. Die Leute standen davor. Was hat den kommunistischen Staat von China denn geärgert? Das Kreuz von Jesus. Wir sagen mal, versteht doch kein Mensch mehr. Die haben begriffen, das ist der Kernpunkt der christlichen Botschaft. Das muss man aus unserem Blickfeld ausräumen, das muss weg. Im Spiegel stand vor einigen Jahren, gerade im Blick auf China, von einem Feldzug gegen Jesus. Also die Feinde des Evangeliums, die wissen ganz genau, wo der entscheidende Kraftpunkt der Christen liegt. Nicht in unseren Gottesdiensten, nicht in unseren Liedern und auch nicht in deinem Lebensstil. Wir meinen immer wieder, unser Lebensstil würde die anderen überzeugen. In unserer Botschaft, in unserem Jesuszeugnis liegt es drin. Muammar Gaddafi, der Diktator Libyens, der hat 2007 in Niger in einer Moschee eine große Rede gehalten, die wurde sehr berühmt. Man hat ihn dort begrüßt als König aller Könige. Das ist ein Jesus-Titel, König aller Könige. Und er hat in der Ansprache ausgeführt, das wird überall in den Kontinenten nachgedruckt, Jesus ist nichts für Afrika und Jesus ist nichts für Europa. Und Jesus ist auch nichts für Amerika und Jesus ist auch nichts für Asien. Und er hat das Feuer nicht löschen können. Denn Jesus hat Menschen gezogen, so wie er dich in deinem Leben schon oft gezogen hat und angesprochen hat. Und das erleben wir ganz genauso in den großen Religionen, Buddhismus, Hinduismus und dann Islam. Wisst ihr, da ist kein Problem. Natürlich kann man mit denen allen gemeinsame Gottesdienste haben. Aber sobald der Name Jesus kommt und das Jesus-Wort erklingt, dann ist die Hölle los. Das wissen alle, die dort in diesen Ländern sind und dort arbeiten. Und wie ich brutalen Mitteln das Zeugnis von Jesus verhindert wird. In Usbekistan, Zentralasien, in Nordkorea, in Kambodscha, unter Indianern Südamerikas, wo überall. Und da sind ganz viele Widerstände da. Da sagen die einheimischen Leute sagen immer wieder, das ist fremd, das ist nicht von uns, das kommt von euch, von Europa. Stimmt ja gar nicht. Jesus ist ja in Asien geboren, im Nahen Osten. Aber alle Argumente werden hergebracht, wahr oder falsch, gegen Jesus. Geisterglauben wird zelebriert, alle Hindernisse, Satanismus, Fetischismus, Schamanentum, Zauberkult. Und dann kommt das Evangelium von Jesus. Und da staunen alle, die das tun. Wir können doch bloß ganz schlicht das weitererzählen, so wie du das kannst, wie ich das kann, gar nichts dazu machen. Du kannst das nicht attraktiv verkaufen, da kannst du es nicht irgendwie toll staffieren. Erzählst du, Jesus, der Heiland, der befreit von der Sündenlast, der uns Gottes Liebe offenbart, dessen Wort wahr ist und absolut gewiss. Da war eine Frau in einem südamerikanischen Slum, in einer Favela. Die hat es vielleicht am treffendsten beschrieben, diese Erzählung hat mich immer getroffen. Wie die gesagt hat, seitdem unser Kind aus dem christlichen Kindergarten kommt und die Jesuslieder singt, da ist plötzlich in unserem stinkigen Elendsquartier das Licht angegangen. Das ist hell geworden, wir haben Hoffnung und Zukunft. Ganz wunderbar. Jetzt möchte ich zunächst zwei Punkte nennen, warum das mit Jesus so wichtig ist und warum das eine solche Bedeutung hat. Was zieht denn eigentlich so an diesem Jesus-Namen und an dem Evangelium von Jesus? Ich war mit meiner Frau in Paraguay. Und da haben wir eine Indianermission besucht. Wieder interessant, wie Gott in den letzten Jahrzehnten gerade die Indianer gerufen hat. Die waren ja über Jahrhunderte vergessen, da wurden gar keine Missionare hingeschickt. Und zwar von Venezuela bis Feuerland hinunter. Alle überall die Indianer sind Feuer aufgebrochen. Und welcher Weise, könnt ihr euch ja informieren bei den entsprechenden Missionen. Und da erzählte mir einer dieser Indianer, der zum Glauben an Jesus gekommen war, sagte, in unserer Kultur der Indianer gab es für Gott kein gutes Wort. Wir haben nur Dämonennamen gehabt, Satansnamen für Gott. Und wir waren auf ständiger Furcht, Angst. Wir werden verzaubert von der schwarzen Magie. Wir haben gewusst, um uns ist die Hölle und die Verlorenheit. Wir wissen gar nicht, wo wir hinkamen. Und dann hörten wir das erste Mal die Botschaft, Gott hat dich lieb. Und das kannst du ansehen an Jesus. Die Liebe von Jesus, die wird dort bezeugt. Jetzt wisst ihr alle, das machen wir ja selber so, dass wir da unsere Zweifel haben. Wo ist denn die Liebe von Jesus? Wir haben doch so viele Probleme, das sind die Kranken und die Nöte und die Wirtschaftsprobleme. Und wir können das alles, wo ist denn Gottes Liebe in einer Welt, in der es so schlimm hergeht? Gottes Liebe ist offenbart nur an einem Punkt, den musst du blicken. Wie sie Jesus hinausführen mit dem schweren Kreuzesbalken auf den Hügel Golgatha. Und da steht eine johlende Menge da, sagt, weg, weg mit ihm, Herr, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Dann wird Jesus an diesen Kreuzesbalken geschlagen. Und da stehen viele da, ein paar hatten Mitleid. Zu denen sagt es, waren Frauen, weint nicht über mich, weint über euch. Ihr lebt ja in dieser furchtbaren Welt, sagt Jesus. Weint über euch. Und wie Jesus da am Kreuz hängt, hat immer wieder die Geschichte gehört, da bewegen sich die Lippen von Jesus, aber um was bittet denn Jesus? Nicht um Linderung der Schmerzen? Wir können uns doch vorstellen, dass Jesus diese Henkerskerle verflucht. Was tut ihr da? Oder schimpft? Was ist da los? Was kommt über die Lippen von Jesus? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die schlimmste Not dieser Welt ist aller Menschen, dass sie eine Schuld haben, die sie niederdrückt und zur Hölle zieht. Und das ist so furchtbar, weil keiner sich aus dieser Schuldverhaftung lösen kann. Es gibt keine Religion der Welt, die dich von dieser Last befreien kann. Sitzt keiner jetzt hier in diesem großen Saal, der in diesem Augenblick nicht in ganz schreckliche Dinge seines Lebens denkt. Die kannst du versuchen zu verdrängen, aber sie sind nicht weg. Und die werden mit dir gehen, wenn du mal so alt bist wie ich. Da werden Dinge plötzlich wach werden aus deiner Kindheit, hast du gar nicht mehr gewusst. Und die belaschen dich, da schläfst du nachts nicht mehr. Und da ist das die brennende Frage, gibt es wirklich eine Sühne, eine Vergebung? Neulich im Bibelkreis in der Justizvollzugsanstalt, das ist ein toller Kreis, viele lebenslängliche, wo ich da immer wieder hin darf, da saßen wir und da sprachen wir über den Gichtbrüchigen. Und dem hat ja Jesus gesagt, wie der da mit der Matratze runtergelassen wird, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann bricht es aus einem raus, es gibt doch keine Vergebung. Mir hat man es immer wieder gesagt, du musst wieder Last deines Lebens leben. Da sagen aber bei Gott, Gott macht Frieden mit dir und fängt ein neues Leben. Hast du dies entdeckt? Hast du dies in deinem Leben begriffen? Dass zwischen Gott und dir all die alten belastenden Dinge weggeräumt sind. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass das geschieht. Und darum ist das die größte Sache der Botschaft, wenn das einer versteht. Und wo Menschen in der Welt, in den Nationen zum Glauben gekommen sind, ist immer über das Verstehen dieser Kreuzesbotschaft geschehen. Bei uns gibt es ja so flachsige Bemerkungen, die kommen sogar aus Theologenmund. Wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Mich schaudert's vor dieser frivolen Gottlosigkeit. Und ich bitte euch, dass ihr dem widersprecht. Und sagt, ich kann nicht leben vor Gott, weil nur das Blut von Jesus, des Sohnes Gottes, macht mich rein von aller Sünde. Was denn sonst? Ich kann doch mein Leben nicht selber wieder gut machen. Und in all den Religionen wird das verschoben. Da wird gesagt, im Islam, du musst das mit Allah schon im jüngsten Gericht selber klar machen, musst das austarieren mit der Wahrheit. Es geht doch gar nicht. Wenn dir einmal die schlimme der Vergeudung deines Lebens, was du vergeudet hast von den großen Gaben Gottes. Ich bin so froh, es floss für mich das teure Blut, das glaubend fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut und Jesus starb für mich. Das ist das Herz. Als eines die ersten Eskimos vom Evangelium erreicht wurden, das war ganz arg schwierig. Die Eskimos sind wahnsinnig hart, wenn man da in den Iglus lebt. Und dieser herrscht ein furchtbarer Gestank. Die gerben ihre Felle, indem sie in Urin die eintränken. Und dann hängt das da in den Iglus. Und das ist eine furchtbare Luft. Da kann man nicht lüften im Winter. Das ist affenkalt und schreckliche Zustände. Ein ganz hartes Volk. Und da haben manche Jahre lang gearbeitet, der Egede, müssen wir die Geschichten lesen. Die haben alles probiert. Und es ist eines Abends passiert, ein Missionar Beck von der Herrnhuter Brüdergemeinde, hat einem Mann, man weiß auch den Namen noch, Karjanakiser, vorgelesen, wie Jesus in Gethsemane ringt und wie schwer es Jesus wird, diesen Weg in den Tod zu gehen. Und dann sagt er, Karjanak, zu dem Missionar, hat das wirklich Jesus auch für mich gemacht? Sagt er, ja, dann lese ich noch einmal. Und dann standen ihm die Tränen in den Augen. Und das geht bei uns durch und durch, weil niemand sonst das so erfahren kann, wie in dem Evangelium von Jesus. Er macht dein Leben neu, die Liebe Gottes. Welch eine Liebe! Es gibt überhaupt niemand, nirgends, dass Jesus für Übertreter, für Lumpen, für Verkommene, für Übertreter stirbt. Aber er hat es getan für mich. Und das ist für uns das Allergrößte. Ich verstehe, warum die kommunistische Regierung in China 1914 im Frühjahr die Kreuze von den Kirchen in Wenzhou abmontiert hat. Wir wollen das nicht dauernd hören. Und ich bin traurig, dass in so vielen Kirchen bei uns nicht mehr über die Sühnebedeutung des Todes von Jesus gesprochen wird. Das ist der Kernpunkt unseres Glaubens. Aber das Tolle ist, dass über diesem Geschehen, wir stolzen, harten, frechen Leute plötzlich ganz klein, demütig und dankbar werden. Weißt, Christenleute müssen ganz demütig und klein sein. Das ist alles ein Verdienst, das wir gratis bekommen durch lauter Gnade. Und deshalb können wir auch in die Welt nicht so hinausgehen. Wir machen alles, wir packen alles an. Wir können nur sagen, wenn Jesus uns gnädig ist, kann was geschehen. Und Jesus ist gnädig und segnet den Dienst unseres Lebens, dass wir etwas Gutes wirken dürfen in seinem Namen. Kuba, eine interessante Insel, wer die Touristen hier hinkommen, sagt, gibt's doch alles, eine Schaufenster, die wissen nicht, dass mit der einheimischen Währung, der Pesos, nichts gekauft werden kann. Die müssen mit Lebensmittelkarten kaufen. Und so ein normaler Pastor hat vielleicht so 16 Euro im Monat, aber in Peso, mit denen kann er nichts anfangen, als mit Lebensmittelkarten einkaufen. Vielleicht 2 Eier im Monat, mehr nicht. Und wir hatten, wie wir dort fuhren, wir haben die Gemeinden, die Baptistengemeinden im Raum Guantanamo besucht, wo das Straflager der Amerikaner ist, da sind 1300 Baptistengemeinden, alle übervoll, junge Leute. Und mit uns waren einer, der uns geführt hat, wir konnten ja kein Spanisch und er sprach so gut Englisch. Sag, wo hast du denn Englisch gelernt? Er so, ach, ich war Touristenguide. Sag, ah, der Traumberuf in Kuba. Denn die Touristenguides kriegen Trinkgeld. Und die Amerikaner und die Europäer, die geben ja richtig Euros. Und das ist der Traumberuf in Kuba. Sag, und ich bin eines Tages zu meinem Schiff gegangen und habe gesagt, ich gebe meinen Job auf. Ein junger Mann mit 31 Jahren. Ich sage, was machst du denn? Hast du noch was Besseres gefunden? Sagt er, nein, ich werde Pastor. Was? Ich will das Evangelium von Jesus in Kuba verkünden. So viele Menschen verlangen danach. Kommunistisches Land, alten Stalinismus noch drin. Ich sage, du spinnst. Das ist verrückt. Verdienst vielleicht 19 Euro im Monat in Pesos. Ich habe gesagt, jetzt musst du uns aber eine Frage beantworten. Hast du diesen Schritt nicht oft bereut? Wisst ihr, wir haben Seife mitgebracht, einen Zahnpasta, alles, was die sich nicht kaufen können. Und dann guckt er uns an und sagt, nie. Viel, viel größer ist die Botschaft von Jesus zu Menschen zu bringen. Weißt du das? Das ist das Größte, was du tun kannst, weil es sonst keine Hoffnung gibt. Und das Tollste ist ja, dass diese Leute bei Jesus bleiben, obwohl sie verfolgt, bedrängt, geschlagen, gequält werden, gefoltert, viele hingerichtet werden. Ihr lest ja auch diese Reports. Und sie bleiben bei Jesus. Ja, gibt's denn das? Das interessiert uns. Das sind ja heute unermessliche Zahlen. Ich habe ja früher mit Licht im Osten schon angefangen, als ich ein junger Mann war, das zu begleiten, wie das in kommunistischen Russland war, mit den vielen Verfolgten in den Straflagern. Und dann hat es mich interessiert, in all den Ländern der Welt, es sind ja ungeheuer viele Länder, in denen das Evangelium blutigst verfolgt wird. Und was verboten ist, zu überzuwechseln, zu Jesus zu bekennen, seinen Namen zu verkündigen. Und das Tolle ist, wo man dann hinguckt, dass die Leute erzählen und sagen, nee, wir wollen nie mehr zurück, nie mehr zurück. Ich musste die Geschichte von Abul erzählen. Die las ich auch jetzt in einem Missionsblatt. Ich habe mir angewöhnt, in den Missionsblättern bloß noch das zu lesen, wo wirklich vom Reich Gottes handelt. Alles andere interessiert mich nicht. Mich interessiert, wo Gott heute wirkt, wo was geschieht von seinem Kommen. Und da wird von Abul erzählt in Bangladesch, der war Regierungsbeamter und der musste einen Mann begleiten, der als Muslim ein Jesusjünger wurde. Und er wurde vom Gericht zu Tode verurteilt und er hat das für richtig empfunden und er war dann dabei mehrere Tage, bis die Hinrichtung vollzogen wurde. Und er erzählt, der Abul, wie hat das Schicksal gedauert, dieses Mannes, dass der sterben muss, bloß weil er an Jesus glaubt. Er selber war strammer Moslem. Und eines Tages sagt er zu ihm, wie er ihn wieder besucht in seiner Zelle, du, ihr macht ja einen Vorschlag. Sag doch Jesus ab. Ist doch ganz einfach. Bist du frei? Und dann guckt er ihn bloß an und sagt, der Abul sagt, das habe ich nie vergessen. Wie sollte ich den loslassen, der mich nicht loslässt? Und so ist er gestorben. Und der Abul ist Christ geworden. Über dem Zeugnis eines Märtyrers. Weil Jesus mehr ist als alles, was die Welt bieten kann. Ich sehe immer noch vor mir diese Christengemeinde in den Slums von Bombay. War wunderbar, übervoll. Und dann frage ich sie nochmal, also, wie ist denn das? Warum seid denn ihr Christen geworden? Und dann sagen sie mir, weißt du, wir sind die Outcasts. Wir gehören nicht mal zu den Kasten-Indians. Wir sind die Namenlosen. No names. Für uns gibt es keinen Gott, obwohl die Inder 300 Millionen Götter haben. Wir sind draußen aus dem ganzen Religionssystem. Und dann hat uns ein Evangelist erzählt, dass Gott uns lieb hat. Und dann hat uns die Geschichte vom Tod von Jesus erzählt. Und seitdem wissen wir, dass wir namenlosen Gottes Kinder sind, dass uns die Tür zum Himmel aufgeschlossen wird. Welche eine Botschaft, verstehst du, dass die Christen wurden? Und dass sie das lieben über alles? Da hat eine Missionarin, die war bei den Papuas, die ist vor wenigen Monaten gestorben, ein großes Buch geschrieben, die Frau Ruth Fleer, tolles Buch, wie die da, unbeschreiblich, wie die angefangen, die Ablehnung da war und die ganzen Zauberpriester alles gemacht haben, um die Botschaft des Evangeliums zu verhindern. Und dann sagt sie, ich konnte bloß einfach erzählen mit meinem Mann, der ist Adam, der hat mit mir studiert, das erste Semester haben wir miteinander verbracht, deshalb kenne ich die. Und dann haben wir erzählt und konnten einfach bloß von Jesus erzählen. Und die wollten immer mehr hören. Und dann, was passiert, das kann kein Mensch erklären, das kannst du nur erst verstehen, dass der Heilige Geist im Wort Gottes wirkt. Und der Heilige Geist wirkt so kräftig, auch wenn du irgendwo eine Bibelarbeit halten musst, ein Zeugnis von Jesus geben musst, wirkt er so. Dann schrieb sie, bei den Jalis wirkte der Geist Gottes an den Herzen dieser Menschen und sie bekannten ihre Sünden. Die Sünden, die sieht man erst richtig, wenn Jesus in dein Leben kommt. Dann wachst du erst auf. Woher kann man sie bagatellisieren? Und dann bekannten sie ihre Sünden. Sie sagten magischen Praktiken ab. Sie fangen an, selbstständig Gebets- und Bibelstunden zu halten. Sie bezeugten, dass Jesus Herr in ihrem Leben geworden ist und wie alles neu geworden ist in ihrem Leben. Und sie wurden überführt. Und das ist ganz wunderbar, wie ihr Leben total neu ist geworden ist. Das ist so ganz großartig. Die Botschaft von der Vergebung von Jesus. Du, jeden Tag. Ich kann heute Nacht nicht einschlafen und mit Jesus sagen, Herr, du musst das alles jetzt wegwischen. Was mich auch belastet, was an diesem Tag falsch war. Und ich kann nur durch dein Blut in den Himmel eingehen. Und ich kann nur den Frieden Gottes durch dich haben. Wir haben ja einen Mitarbeiter von unseren christlichen Fachkräften, der Martin Rieler, ein toller Kerl aus Berlin, der hat immer gesagt, ich muss fliegen im Sudan. Das geht aber gar nicht, wie soll das sein? Dann haben wir um $1 ein Flugzeug bei den Wycliffes gekauft, ein uraltes Flugzeug. Also ein Jahr lang ist der Martin Riebeling 400 Kilometer illegal in den Südsudan geflogen, hat unsere Krankenschwestern dort versorgt, als die UNO nicht mehr fliegen durfte. Wir wurden nach Bonn zitiert, das Auswärtige Amt hat gesagt, seid ihr verrückt? Es gibt ja diplomatische Verwicklungen, ohne Erlaubnis des Südsudan, von Khartoum fliegt er da. Martin Riebeling hat gesagt, ich muss. Ich bin mal mitgeflogen, war unter unserem Flugplatz, das sind die russischen Mix. Und der flog in 3000 Meter Höhe und hat die Versorgung geflogen. Und das war so toll. Und dann habe ich dort oben diese armen Leute getroffen, diese Freiheitskämpfer im Südsudan damals noch. Und da stand vor mir so ein Prediger, Kalaschnikow, mit der Schnur um den Bauch gehängt. Da habe ich gesagt, du, wir haben einige Zeit uns unterhalten, was ist dir denn groß in der Bibel? Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Sag, und was ist das schönste Buch in der Bibel? Wisst ihr, was er gesagt hat? Keiner von euch gesagt. Der Hebräerbrief. Sag, warum? Ein für alle Mal ist das Opfer dargebracht. Und das reicht. Wir brauchen kein Opfer mehr. Ich bin versöhnt mit Gott und habe Frieden. Das war das eine. Die Liebe Gottes in Jesus fassbar. Nur am Kreuz kannst du es verstehen. Nimm, gib sie weiter. Und das Leben wird durch Jesus total neu und groß. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass die Menschen Leben und überfließende Fülle haben. Manche haben ja Angst, wenn ich mit Jesus gehe, dann muss ich verzichten. Was musst du verzichten? Keine Sünde wird dein Leben glücklich machen. Ich war dir vorhin so dankbar, dass du es gesagt hast, du wirst nie glücklich mit einer, auch nur mit der kleinsten Sünde deines Lebens. Nie, keine Notlüge wird dein Leben glücklich machen. Nicht ein böser Gedanke, kein Schmutz und kein Dreck wird dich belasten. Jesus ist gekommen, um Leben in überfließender Fülle zu schenken. Und das ist so toll, Jesus macht das auch, wo das Leben Schrott ist, wo alles falsch gelaufen ist, wie bei dem Mann dort, dem lebenslänglichen der Justizvollzugsanstalt. Sagen, Jesus macht dein Leben total neu. Auch wenn du hier noch eine Zeit lang sitzen musst, bis die irdische Gerechtigkeit dir Vergebung gibt. Aber bei Gott wird alles neu. Und dann wird dein Leben anders. Und das ist so toll, wenn du das einmal hörst. Manchmal geht es mit Zittern, wenn sie von ihren magischen Götzen da fallen wissen, sagen, ich lasse das los. Ich gehe den Weg mit Jesus. In der Himalaya Bible School von Satish John war ich da dabei, kurz vor Weihnachten, als so ein Jahrgang entlassen wurde. Und da haben, wie wir abends fertig waren, und die gingen alle, sollten wieder zurückgehen, Himalaya Bible School, der Fackelträger und so, sollen zurückgehen. Und da saßen die auch zusammen und sagten, wir können nicht ins Bett. Sagen, warum? Da weinten die. Er geht doch nach Hause. Und dann erzählten Männer, wie junge Frauen, wenn wir heimkommen, wir sind die einzigen Gläubigen im Ort. Was werden die Eltern mit uns tun, wenn wir sagen, wir gehören zu Jesus? Kennst du die Angst? Was ist mit den Mächten dieser Welt, mit den Dämonen, mit der Satansgewalt? Und da haben wir gebetet und dann sind sie fröhlich losgezogen. Wir haben einen Auftrag, anderen die befreiende Botschaft des Evangeliums zu sagen. Und das ist interessant, wo das geschehen ist. Können der Welt hingucken, wo das war. Sogar bei uns in Deutschland, bei den alten Germanen, die haben ja furchtbaren Glauben gehabt. Es war so ein Nazi-Glauben, Wodan und was das alles war. Ganz schreckliche Aberglauben und Götzenglauben. Und dann kam das Evangelium. Als die iroschottischen Mönche das Evangelium von Jesus machten. Das hat die Kultur verändert. Und das war befreiend für den Geist, dass in Schulen und Universitäten entstand, dass Musik gemacht worden, da war Bach und Händel und was da alles kam. Da ist Liebe entstanden, da wurden Kranke plötzlich gepflegt. Haben Indianer mir erzählt, wie man, wenn Zwillinge geboren werden, hat man sie nur ausgesetzt im Urwald, damit die wilden Tiere sie fressen. Haben mich immer gewundert, warum in der dritten Welt keine Tierliebe gibt, bis sie begriffen haben, auch die Tierliebe ist eine Folge des Evangeliums von Jesus. Aber ich will gar nicht von den Nebenprodukten reden. Man kriegt ein neues Herz für die Gaben Gottes, man kriegt einen neuen Blick für die Welt. Und das ist toll, wie plötzlich Männer vom Alkohol frei werden, sich um ihre Familien kümmern, treu werden und wie die Lüge weggeht und wie man nicht mehr betrügt und ja, Indianerstämme, die vom Aussterben bedroht waren, plötzlich wieder wachsen, weil Zukunft und Hoffnung kommt. Und das gibt ja Jesus. Das wisst ihr aus eurem Leben, wie das Mut gibt. Ich will mich engagieren, will mich einsetzen. Mit Jesus hat das Sinn. Und das ist nicht vergeblich und umsonst. Das ist ganz wichtig, dass man gewiss wird. Jesus macht dich gewiss. Ganz gewiss. Für deinen Weg. Er führt mich und ich habe das in seinem Wort und ich darf diesen Weg ganz schön. Es gibt einen Frieden in dein Herz. Du, das gilt sogar bis in deine Todesstunde hinein. Was soll mich denn noch schrecken können? Ich bin ja mit meiner Frau so ein Fan von diesen alten Chorälen und sing die doch auch mal. Da stehen ja die ganzen kraftvollen Aussagen drin. Jesus, meine Freude, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünde und Hölle schrecken. Jesus will mich decken. Sagt der eine, das können junge Menschen heute nicht verstehen. Du brauchst doch den Zuspruch. Das Wissen, Jesus ist bei mir. Nichts kann mich aus der Hand von Jesus reißen. Und wenn die ganze Hölle tobt, und wenn unter mir der Boden wackelt, er ist da und er führt mich auch im finstern Tal, weil er der Herr meines Lebens ist. Und er hört mein Gebet und ich darf meine Sorgen ihm sagen und darf ganz froh sein, dass ich das auch in meinem Leben weiter bekennen darf. Und das ist so entscheidend, wie ich das neue Leben ist, voller Seligkeit. Das sagt der Paulus, schäme mich nicht am Evangelium von Jesus. Eine Kraft Gottes, die macht selig. Ist noch mehr als glücklich, selig, vollendet, glückselig. Auch wenn ich krank bin, auch wenn ich kein Geld mehr habe, er wird mich durchbringen. Er weiß wie. Noch ein letztes, was wir heute in unserem Land so dringend brauchen. Du, ich weiß, du hast ganz tolle Pläne. Wir haben immer tolle Pläne, wie wir der Schwindsucht in unseren Gemeinden aufhelfen. Wir haben tolle Programme und Ideen und Gags und Events und Shows und Superstars und Tricks. Und wie wir das alles machen können, Köder und Versprechungen, und wie wir das machen können, es hilft auch nichts, wenn du andere Religionen schlecht machst. Mach das bitte nie. Red nie schlecht über andere Religionen. Du erreichst gerade das Gegenteil. Und brauchst auch nicht polemisieren und lächerlich machen. Nein, was ist das? Du musst die Kraft von Jesus in deinem Leben selber entdecken. Du musst merken, er lebt, er macht mein Leben neu. Und er hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Christus wohnt in mir. Das ist die größte Aussage im Neuen Testament. Zu leben und nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich lebe, das lebe im Glauben an diesen Christus, den lebendigen Christus, der da ist. Du lebst in einer Christenheit, die kennt Jesus nimmer. Eine Christenheit ohne Jesus gibt es einen größeren Betrug. Du musst da sagen, Jesus ist das Entscheidende. Viele von euch sagen in unserer Kirche, der wird seit Monaten, ist der Name Jesus noch gar nicht gefallen, wird von irgendeinem guten Gott gesprochen, ich weiß nicht, wer das sein soll. Jesus ist die Offenbarung des Evangeliums. Und von dem, was wir hören, sein Wort ist uns wichtig. Das leitet uns in alle Wahrheit. Und er will Großes in deinem Leben wirken. Der ist der, und wir dürfen ganz schlicht seinen Spuren nachgehen. Wir werden überschüttet und beschämt, was er von uns gut tut. Lass mich schließen mit ein paar Sätzen. Die hat einer in Afrika, ein junger Mann mit 29 Jahren, der starb dann, hat die aufgestellt, wie das jetzt aussehen kann, was wir dringend nötig brauchen. Hat er 4 Sätze aufgeschrieben. Das wurde zu einer ganz großen Erweckungsbewegung in weit über Afrika hinaus. Erster, weißt du um die erlösende Kraft des Kreuzes von Jesus in deinem Leben, der Vergebung der Schuld? Wächst du, ist das Zweite, wächst du in der Kraft des Heiligen Geistes durch Gebet, Bibellesen und Christuserkenntnis? Wächst du, bleibst immer im Babystadium. Drittens, hast du große Sehnsucht, das Reich Gottes durch dein Vorbild, durch dein Zeugnis, durch dein Leben auszubreiten? Willst du, dass Jesus mehr in dieser Welt noch herrschen kann? Auch dort, wo er heute noch abgelehnt wird. Und viertens, bist du bereit, zu anderen Christus persönlich zu bezeugen? Bei Besuchen, bei Gesprächen und öffentlich von ihm Zeugnis abzulegen? Noch ein letztes Bild. War mein Wunschtraum meines Lebens, zu den Nagas zu kommen. Ich weiß nicht, 10 Jahre habe ich gekämpft mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses der Bundesrepublik, damals noch in Bonn. Ich will ein Visum haben zu den Nagas. Die liegen hinter Bangladesch, muss man angucken, wo die liegen, die Nagas. Das waren so Kopfjäger wie die ISIS. Kein Kolonialbeamter ging in den Kopf abgeschnitten und haben sie in der Sonne gedörrt und an einem Gürtel getragen. Sie haben geprahlt, wenn einer 6 Köpfe hatte, 8 Köpfe. Ja, Menschen sind grausam zu allen Zeiten. Da war ein Dr. Clark, der ist als Missionar dort hinaufgegangen. Die haben das Evangelium angenommen und die haben gesagt, das war so toll. Heute sind 98% der Nagas Jesus-Jünger. Die sagen, man schließt bei uns keine Türe mehr ab. Und da war eine große Jubiläum, Erinnerung, wie das Jesus zuerst zu ihnen kam. Und da sagten sie, dass der Premierminister hat da gesprochen und hat gesagt, von der Finsternis zum Licht, vom Tod zum Leben. Aber das Wichtigste ist, wir dürfen uns nicht mehr von den Götzen dieser Welt binden lassen. Wir gehören Jesus allein und wir wollen seine Botschafter sein und überall den Menschen sagen, wie wunderbar Jesus ist. Wir wollen beten. Herr Jesus, was du für uns getan hast, durch dein Leiden und Sterben, danke für dein Wort und dass wir das wissen dürfen. Und du hast unser Herz bezwungen. Vergib uns unsere Halbheit, dass wir zwischen zwei Stühlen sitzen, dass wir es nicht klar machen. Wir werden nur noch glücklich mit dir. Deine Worte sind Geist und Leben. Wir wollen deine Wege gehen, Herr. Und wo du uns hinstellst, ganz egal wo, hier oder dort, oder wir wollen bereit sein. Und dass du uns leiten und führen kannst und dass du wirken kannst durch unseren Mund, durch unsere Hände, durch unser Herz, durch unsere Gaben, dass unser Leben etwas darstellt von deinem Reich, von deiner Herrlichkeit. Amen.